Ich möchte gleich mit einer Frage beginnen. Wer von euch hat schon einmal bei seinem Fahrrad den Reifen oder den Schlauch selber gewechselt? Doch einige. Wenn man das macht, dann muss man ja zuerst das Rad abmontieren, dann den Reifen entfernen, Schlauch wechseln, Schlauch wieder drauf, Reifen drauf und am Schluss muss man wieder dieses Rad ins Fahrrad einpassen. Dabei muss man darauf achten, dass es schön in der Mitte ist. Ich habe hier ein Beispiel, das ein bisschen weniger gut ist. Ich vermute, mit diesem Fahrrad wird es nicht mehr so toll sein, herumzufahren. Es ist gut möglich, dass dieses Rad irgendwo am Rahmen ankommt und blockiert, vielleicht die Kette, die verkantet, die Bremsen, die nicht mehr richtig funktionieren. Das macht keine Freude mehr. Nun, ganz ähnlich ist es in unserem Glauben. Unser Glauben hat ein Zentrum und dieses Zentrum ist Jesus. Aber wenn unser Glaube eben nicht auf Jesus, auf das Zentrum fokussiert ist, dann läuft unser Glaube nicht mehr rund. Und genau darum geht es auch Paulus im Kolosser 2. Und ich lese einfach noch einmal die ersten Verse, Verse 1 bis 7. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle führen, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm, fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. In diesen Versen macht Paulus deutlich, Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens und unseres Lebens. Und spannend ist, ab Vers 8 kommt Paulus dann auf einige Irrlehren zu sprechen, die es in Kolosse gab. Und wir werden feststellen, bei allen war das Problem, dass Jesus nicht mehr im Zentrum stand, dass Jesus nicht mehr diesen Platz inne hatte, den ihm eigentlich gehören würde. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Das Thema ist, zentriere deinen Glauben. Nun, Paulus fängt hier an mit den Worten, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Mit der Einleitung zu Kapitel 2 macht Paulus zuerst mal deutlich, dass er selber noch nie in Kolosse war. Also nicht er hat diese Gemeinde gegründet, er hat sie auch noch nie besucht und trotzdem hat er ein Anliegen für diese Gemeinde, trotzdem hat er für sie gekämpft. Und sein Engagement in der Gemeinde hatte folgende Ziele, das schreibt er hier, er wollte, dass ihre Herzen getröstet werden, er wollte, dass sie in der Liebe zueinander wachsen und dass sie allen Reichtum von Jesus bekommen. Und dazu kommt dann ein wichtiger Nachsatz und mit dem wollen wir uns als erstes ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Er sagt dann, in Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und die Frage ist, was heißt das genau? Was ist Erkenntnis? Was ist Weisheit? Nun, man kann sagen, die Erkenntnis, das ist die Theorie. In der Erkenntnis geht es darum, eben zu erkennen, zu wissen, wer Jesus ist, zu wissen, was die Bibel uns lehrt, die Zusammenhänge zu sehen, das ist Erkenntnis. Die Weisheit dagegen, das ist die Praxis. Da geht es dann darum, die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, umzusetzen in meinem Alltag, in meinem Leben. Es gibt ja in der Bibel die sogenannten Weisheitsbücher. Dazu zählt zum Beispiel das Sprüchebuch. Und wenn wir das Sprüchebuch lesen, dann geht es eigentlich nur darum, wie kann ich das, was ich vom Gesetz oder von der Bibel erkannt habe, wie kann ich das jetzt leben im Alltag? Jetzt stellt sich die Frage, was meint denn Paulus nun, wenn er sagt, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen? Nun, etwas Erstes, was Paulus damit meinen kann, ist, wenn wir die Bibel nicht auf Jesus hin und von Jesus her lesen, dann können wir sie nicht wirklich verstehen. Dann werden wir verzweifeln an der Bibel oder wir werden gesetzlich werden. Etwas Zweites, was Paulus meinen kann, ohne Glaube an Jesus und damit ohne das Wirken des Heiligen Geistes kann ich das, was ich in der Bibel erkannt habe, nicht leben. Ich brauche Jesus, um das zu tun. Oder um es etwas anders zu formulieren, ohne Jesus kann ich nicht von der Erkenntnis zur Weisheit kommen. Etwas Drittes, was Paulus hier meinen kann, ohne Jesus kann ich diese Welt nicht verstehen. Natürlich, ohne Jesus kann ich durchaus Dinge erkennen und erforschen, ja. Aber wenn es dann um Fragen geht, wie was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Oder um die Frage, ja, was kommt denn nach diesem Leben? Da komme ich an Grenzen ohne Jesus. Und schließlich ist es auch schwierig, dass wir ohne Jesus die Bibel verstehen. Natürlich auch da, ich kann gewisse Dinge verstehen, auch ohne Jesus, ohne Heiligen Geist, aber ich werde die Bibel nie in der ganzen Tiefe verstehen können ohne Jesus. Und so wird deutlich, wie wichtig Jesus für Paulus ist. Er sagt hier, Jesus und Erkenntnis, das gehört zusammen. Ich glaube, Thomas hat in der ersten Predigt über Kolosser 1 kurz die Gnosis erwähnt. Eine Irrlehre, die es gab, über die werden wir heute auch noch sprechen. Und Gnosis heißt Erkenntnis. Und schon das, was er hier sagt, ist so ein Seitenhieb gegen diese Gnosis, weil Gnosis bedeutet Erkenntnis. Gnosis war der Versuch, ohne Jesus zur Erkenntnis zu kommen. Und Paulus macht deutlich, das geht gar nicht. Und so gilt das natürlich auch für uns heute. In Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und wir wollen uns mal fragen, was heißt das genau? Zuerst mal wird deutlich, in unserem Glauben gehören Theorie und Praxis immer zusammen. Wir können diese beiden Dinge nicht voneinander trennen. Es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen und verstehen. Es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass wir die Zusammenhänge der Bibel erkennen. Das ist wichtig. Aber es ist dann genauso wichtig, dass diese Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass die auch sichtbar wird in meinem Leben. Und ich denke, es ist immer so die Gefahr, dass wir das eine oder das andere vernachlässigen. Es gibt Christen, die sagen, ja, Erkenntnis, das ist das Wichtigste, oder Lehre braucht es. Wir müssen uns mit der Bibel beschäftigen. Und es gibt dann die anderen, die sagen, ja, das Wichtigste ist doch, dass dieser Glaube praktisch wird, dass er sichtbar wird in meinem Alltag. Das ist das Wichtigste. Nun, die beiden Aussagen stimmen nur, wenn wir sie zusammennehmen. Denn wenn ich keine Erkenntnis habe, dann weiß ich ja gar nicht, was ich nun leben soll. Also es braucht diese Erkenntnis, dass ich den Glauben leben kann. Auf der anderen Seite, reine Erkenntnis, ohne dass es sichtbar wird oder dass es Auswirkungen hat im Leben, ist auch wertlos. Es braucht beides. Die beiden Dinge gehören unzertrennlich zusammen. Etwas Zweites, was wir gesehen haben, ohne Jesus komme ich aber nicht von der Erkenntnis zur Praxis. Ich brauche die Veränderung, die Hilfe von Jesus, sonst stehe ich an. Und genau dazu macht sich Paulus jetzt auch weiter Gedanken und das wollen wir jetzt anschauen. Wir haben also gesehen, in Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen und jetzt zieht Paulus daraus eine Schlussfolgerung. Ich lese Verse 6 und 7. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, voller Dankbarkeit. Paulus fordert hier die Christen eigentlich zu vier Dingen auf. Erstens einmal, sie sollen in Jesus leben oder in Jesus wandeln. Zweitens, sie sollen gewurzelt sein in ihm. Drittens, sie sollen auferbaut werden in ihm und sie sollen in ihm gefestigt sein. Und ein ganz wichtiges Wort, das Paulus hier braucht, ist, wir sollen in ihm gewurzelt sein. Und wenn wir an Wurzeln denken, dann kommen uns doch Bäume oder Pflanzen in den Sinn. Ohne Wurzeln kann ein Baum, kann eine Pflanze nicht existieren. Sie braucht Wurzeln, um Wasser und Nährstoffe zu bekommen. Das Zweite, ein Baum muss gefestigt sein. Er muss fest im Boden verankert sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ein Sturm kommen und er stürzt um. Ich bin in Bubikon in der Feuerwehr und wir rücken immer wieder mal aus, wenn es stürmt, weil Bäume über die Straße gefallen sind. Und das Problem ist immer das, diese Bäume waren nicht wirklich gefestigt im Boden. Das sieht man diesen Bäumen beim schönen Wetter nicht an. Das wird erst offensichtlich, wenn Stürme kommen. Das Dritte, ein Baum muss wachsen. Paulus braucht hier das Wort, er muss auferbaut werden. Aber etwas, das auferbaut wird, das wächst ja. Und um mit diesem Bild vom Baum zu bleiben, rede ich davon, er muss wachsen. Und genau das wird jetzt über uns Christen ausgesagt. Christen sollen gewurzelt sein in Jesus. Sie sollen mit ihm verbunden sein wie ein Weinstock mit der Rebe. Also sie sollen eine Beziehung zu ihm leben. Und wenn sie gefestigt sind, dann heißt das, sie haben ein festes Vertrauen zu Jesus. Und wenn dieses feste Vertrauen zu Jesus nicht da ist und dann Stürme kommen, dann wird der Glaube Schaden nehmen. Und schließlich, sie sollen wachsen. Ein Glaube, der nicht wächst, bei dem stimmt etwas nicht. Und so sollen auch die Christen in Kolosse darauf achten, dass ihr Glaube weiter wächst. Und das vierte Wort, das Paulus hier braucht, das können wir nicht mehr so gut ins Bild des Baumes integrieren. Sie sollen in Jesus wandeln. Also wenn sie gewurzelt und gegründet sind in Jesus und ihr Glaube wächst, dann wird sich das auf ihren Lebenswandel auswirken. Wichtig ist, Paulus sagt hier nicht, verändert euren Lebenswandel. Sondern er sagt, wenn ihr gewurzelt und gegründet seid, ist die logische Folge, dass euer Lebenswandel verändert wird. Und das alles ist die Folge davon, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Und wir merken auch hier, wie für Paulus eben Jesus das alles entscheidende Element im Glauben und im Leben ist. Und da stellt sich nun die Frage, was heißen nun diese vier Dinge für uns ganz persönlich? Zuerst einmal, wir sollen gewurzelt sein in Jesus. Es geht hier um die Frage, wo suche ich meinen Sinn im Leben? Wo suche ich meinen Halt? Wo gehe ich hin mit meinem Versagen? Und wenn Gott unser Schöpfer ist, ist eigentlich die logische Folge, nur Gott kann uns das geben. Und trotzdem suchen wir diese Dinge manchmal an anderen Orten. Aber gerade die Tatsache, dass wir das auch an anderen Orten suchen, macht auch deutlich, dass wir von Gott getrennt sind. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es für uns doch selbstverständlich, dass wir diese Dinge bei Gott suchen. Die Beziehung zu Gott ist durch den Sündenfall zerbrochen, oder man könnte es auch anders sagen, durch die Sünde sind wir entwurzelt worden. Aber Jesus Christus ist als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen. Er ist für mich am Kreuz gestorben, um mir zu vergeben. Zu vergeben, auch wo ich diese Dinge eben nicht bei ihm gesucht habe, sondern an anderen Orten. Und er ist auferstanden, um mir ein neues Leben anzubieten, ein Leben, wo ich in Gott gewurzelt und gegründet sein kann. Und wenn ich Jesus um Vergebung bitte und ihn einlade in mein Leben, dann kann ich wieder verwurzelt sein in Gott. Dann weiß ich, bei ihm finde ich den Sinn im Leben, bei ihm finde ich Halt und zu ihm kann ich gehen, wenn ich versagt habe. Und diese Entscheidung sollte ich jeden Tag treffen. Egal, ob ich das unter der Dusche mache oder sonst wo. Ich sollte die Entscheidung treffen, heute möchte ich in Jesus gewurzelt sein. Das Zweite, was Paulus erwähnt, wir sollen gefestigt sein. Und das können wir dann, wenn wir ein festes Vertrauen zu Jesus haben. Wenn ich ihm vertraue, alle Dinge dienen mir zum Besten, wie er es versprochen hat. Dass ich ihm vertraue und mir wird nichts mangeln. Dass ich ihm vertraue, dass all die Verheißungen, die er mir gegeben hat, dass die auch stimmen. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist und dann Stürme, Herausforderungen, Schwierigkeiten im Leben kommen, dann haben wir keinen festen Halt. Und auch bei uns ist es so. Oft sieht man das in den guten Zeiten des Lebens nicht, ob ich ein festes Vertrauen habe zu Jesus oder nicht. Sondern das sieht man erst, wenn die Stürme kommen, wenn die Herausforderungen kommen. Und wenn ich da nicht gewurzelt bin und gefestigt bin in Jesus, dann kann es sein, dass mein Glauben umstürzt, dass mein Glaube Schaden nimmt. Dann gehört es auch das Wachstum dazu. Natürlich, wenn wir nicht gewurzelt sind in Jesus, dann kann es kein Wachstum geben. Und wenn wir nicht gegründet sind in Jesus, dann ist es gut möglich, dass dieses Wachstum gefährdet wird. Aber wenn ich gewurzelt und gegründet bin in Jesus, dann ist eigentlich die logische Folge, dass mein Glaube wächst. Aber Wachstum hat auch bei einem Baum nicht einfach Selbstzweck, sondern es dient dazu, dass ein Baum mehr Frucht bringen kann. Und bei mir ist das genauso. Und was diese Frucht ist, das hat Paulus ja erwähnt im Galaterbrief. Da erwähnt er diese Früchte des Geistes. Er schreibt da, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also wenn ich in Jesus gewurzelt und gegründet bin, dann werden diese Dinge sichtbar in meinem Leben. Jetzt kann man sich hier fragen und sagen, ja gut, wenn die Frucht eigentlich die Folge davon ist, dass ich gewurzelt und gegründet bin, dann kann ich ja eigentlich gar nicht so viel dazu beitragen, dass diese Frucht entsteht. Oder ein bisschen anders formuliert, ja wenn diese Frucht nicht da ist, dann kann ich ja gar nichts dafür. Nun, es ist so, diese Frucht kann ich nicht selber machen. Aber wenn sie nicht da ist, dann sollte ich mal fragen, ja, bin ich irgendwo nicht gewurzelt in Jesus oder nicht wirklich gegründet in ihm? Suche ich meinen Sinn im Leben vielleicht doch auch noch an anderen Orten? Habe ich vielleicht doch nicht dieses feste Vertrauen zu Jesus? Es ist so, dass ich diesen Sommer die Stelle wechseln werde. Ich werde von Bubikon in den Kanton Bern gehen, dort in der FEG Münsingen Pastor werden. Und dieser Entschluss, die Gemeinde zu wechseln, das war der viel vor ungefähr 2,5 Jahren. Oder vor 2,5 Jahren habe ich das in der Gemeinde kommuniziert. Und dann habe ich angefangen, eine Stelle zu suchen. Und das war doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Und dann im Winter 20 war ich mit einer Gemeinde im Gespräch und das sah sehr vielversprechend aus. Ich hatte ein erstes Vorstellungsgespräch, das verlief eigentlich gut. Und dann 2 Wochen später bekam ich das Telefon und bekam eine Absage. Kam für mich völlig unerwartet. Und ich habe gemerkt, wie das mein Vertrauen zu Jesus ein Stück weit erschüttert hat. Ich habe dann zwar gemerkt, wie Gott gesorgt hat, wir konnten dann noch ein Jahr länger in Bubikon bleiben, wie er auch jetzt mir eine Stelle gegeben hat, alles gut. Aber ich merkte doch, ich brauchte eine Zeit, um irgendwie das verarbeiten zu können. Ich merkte, wie ich nicht mehr so fest Gott vertraute. Aber das hat sich dann auch ausgewirkt auf mein Wachstum im Glauben. Da gab es irgendwo einen Stillstand. Darum, wenn das Wachstum ausbleibt, frage mal zurück, ja, wo fehlt mir vielleicht das gerade das Vertrauen? Wo bin ich nicht mehr gewurzelt in Jesus? Und es ist klar, wenn dieses Wachstum auch ausbleibt, dann wird das auch sichtbar im Lebenswandel. Oder umgekehrt, wenn ich gewurzelt und gegründet bin in Jesus, dann wird das in meinem Leben sichtbar. Es wird sichtbar, dass wir Jesus vertrauen. Es wird sichtbar, indem diese Geistesfrüchte zum Vorschein kommen. Also wenn ich gewurzelt und gegründet bin, dann wird das sichtbar in meinem Leben, in meinem Alltag. So, nachdem Jesus jetzt Paulus ein paar entscheidende Dinge über Jesus gesagt hat, auch gesagt hat, wie Jesus mein Leben prägen kann, kommt er jetzt auf einige Irrlehren zu sprechen, die es in Kolosse gab. Wir werden merken, er erwähnt diese Irrlehren nicht namentlich, aber aus dem Zusammenhang können wir zurückschließen, welche Irrlehren das waren. Und wir werden sehen, dass bei allen Irrlehren sind drei. Bei allen war das Problem, dass Jesus nicht mehr diese Position, diese Stellung hatte, die ihm gehörte. Jesus war nicht mehr im Zentrum. Und so lese ich nun Verse 8 bis 10 noch einmal. Da lesen wir etwas über die erste Irrlehre. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Die erste Irrlehre, die Paulus erwähnt, das ist nun eben die Irrlehre der Gnosis. Die habe ich schon kurz erwähnt. Frage, was war die Gnosis? Etwas vereinfacht gesagt war die Gnosis der Versuch, das Evangelium der Zeit dazu mal so stark anzupassen, dass niemand mehr Anstoß daran erregte. Jetzt ist klar, in jeder Zeit sollte man versuchen, das Evangelium möglichst gut zu verkünden, dass es verständlich ist in der Zeit. Und das sollten wir auch heute tun. Und es ist klar, das verändert sich in dem Sinn, dass die Schwerpunkte, die wir vielleicht setzen in der Verkündigung, die verändern sich ein bisschen. Aber das Evangelium bleibt immer dasselbe. Das Evangelium darf nie verfälscht werden. Und das war das Problem gewesen bei der Gnosis. Nun, woran lag das? Ein Punkt, an dem in der damaligen Zeit Anstoß genommen wurde am Evangelium, war die Tatsache, dass Jesus als Gott, als Sohn Gottes, in einen menschlichen Körper kam. Im griechischen Denken wurde das Körperliche, das Leibliche immer abgewertet. Das Geistige war das Wirkliche, das Körperliche war eher minderwertig. Es gab dann auch so Aussagen, die sagten, der Körper ist das Gefängnis der Seele. Und Gefängnis ist etwas Negatives. So, und weil das Körperliche eben abgewertet wurde, war es sehr schwer verständlich, dass Gott, der eben Geist war, in einen menschlichen Körper kam. Und deshalb kam die Gnosis zum Schluss, dass Jesus nicht Sohn Gottes war. Darum schreibt dann Paulus auch, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Genau das hat die Gnosis abgelehnt. Und vor lauter Geistlichkeit war man dann auch sehr offen für Spekulationen über Engel, über die unsichtbare Welt. Und auf genau das spielt Paulus hier an, wenn er sagt, eben von, wenn er von Überlieferungen der Menschen spricht. Nun, diese Lehre der Gnosis, die war sehr stark beeinflusst von Platon, so einem der großen griechischen Philosophen. Aber Paulus sagt hier, so weise diese Lehre auch daherkam, wenn sie Jesus nicht den Platz gibt, der ihm gehört, dann ist es nicht Erkenntnis. Die zweite Irrlehre, die Paulus anspricht, das war eine jüdische Gesetzlichkeit. Das lese ich ab Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Paulus spricht hier von der Beschneidung. Und wir wissen, es gab Judenchristen, die verlangten von den Heidenchristen, dass sie sich auch beschneiden müssen. Und sie sagten dann eigentlich, wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du dich beschneiden lassen. Oder dann sogar noch extremer, du kannst gar kein Christ sein, wenn du nicht beschnitten bist. Das Problem war dabei, dass es plötzlich um eine Äußerlichkeit ging, nämlich um die Beschneidung. Aber Paulus zeigt dann auf in diesen Versen, wahre Beschneidung geschieht am Herzen, indem wir mit Jesus mitsterben und mit ihm zusammen wieder auferstehen. Also Beschneidung geschieht im Herzen und nicht äußerlich. Und Paulus macht hier deutlich, sobald wir anfangen, uns auf eine Äußerlichkeit wie die Beschneidung anzustützen, wird plötzlich diese Äußerlichkeit wichtiger als Jesus. Und sie nimmt damit Jesus den Platz weg, der ihm gehören würde. Kommen wir noch zur letzten Irrlehre, das wird ab Vers 16 beschrieben. Ich lese ab Vers 20, weil da ist so der Kern dieser Irrlehre. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Am deutlichsten bringt Paulus diese Irrlehre im Vers 21 zum Ausdruck, wo er sagt, berühre nicht, taste nicht, koste nicht. Es geht hier um den sogenannten Asketismus. Und Askese meint, ich enthalte mich gewissen Dingen und glaube, dass ich dadurch Jesus ähnlicher werde. Und diese ganze Lehre konnte dann sogar gewisse mystische Züge annehmen, dass man dann noch glaubte, wenn man das zu bestimmten Zeiten tut, zu bestimmten Festzeiten auch, dann ist die Wirkung noch stärker, dann kann sie noch verstärkt werden. Und bei dieser Lehre war das Problem, dass Heiligung ohne Jesus geschehen sollte. Wenn wir dann Kapitel 3 des Kolosserbriefes lesen, dann merken wir, dass Heiligung nur durch Jesus geschehen kann. Nur Jesus kann mich Gott ähnlicher machen, das kann ich nicht selber. Selbst dann nicht, wenn ich eben gewisse Dinge bewusst nicht tue und mich enthalte von gewissen Dingen. Ich werde dadurch Jesus nicht ähnlicher. Nur Jesus kann das. Und darum ist auch das eine Irrlehre, weil es Jesus den Platz nimmt, der ihm gehören würde. Und so sehen wir hier ganz wichtige Dinge zum Thema Irrlehre. Alle Irrlehren haben gemeinsam, dass Jesus nicht den Platz hat, der ihm gehören würde. Irrlehren greifen immer das Zentrum unseres Glaubens an. Und da sehen wir etwas Wichtiges. Es gibt ja auch heute Themen, bei denen sind wir Christen uns nicht ganz einig. Welcher Stellenwert soll Lobpreis im Gottesdienst haben? Und wie gestalten wir den Lobpreis? Welche Aufgaben darf eine Frau in der Gemeinde wahrnehmen? Und wie leben wir Geistesgaben in der Gemeinde aus? Nun, ich bin der Meinung, wir sollten uns bei diesen Themen darum bemühen, zu fragen, ja, was sagt die Bibel dazu? Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man als Gemeinde, auch als Leitung der Gemeinde, da irgendwo eine Linie hat. Aber wenn dann jemand eine andere Position hat als ich, vertritt er dann eine Irrlehre? Ganz klar nein. Weil es geht bei diesen Fragen nicht um unser Zentrum, es geht nicht um Jesus. Natürlich haben diese Fragen irgendwo auch etwas mit Jesus zu tun, klar. Aber sie greifen nicht Jesus als Zentrum an. Und darum kann man hier nicht von Irrlehre sprechen. Und das sollte uns auch leiten, wenn wir irgendwo auch theologisch eine andere Position haben als andere in der Gemeinde. Wenn es nicht Jesus als Zentrum betrifft, dann ist es keine Irrlehre. Natürlich, wir dürfen unsere Position haben, wir sollen sie sogar, aber immer mit einer gewissen Demut. Immer mit der Haltung, ja, da kann man auch eine andere Sicht darauf haben. Und ich denke, das gibt uns auch eine Gelassenheit, mit diesen Themen umzugehen. Und ich denke, es kann uns auch davor bewahren, ich sage mal, einen missionarischen Eifer zu entwickeln, um andere von meiner Position zu überzeugen. Aber wenn es dann um Fragen geht, bei denen es um Jesus geht, wo die Position von Jesus gefährdet ist, da sollen wir klar sein, da gibt es rote Linien. Auch das hat Paulus eben in der Gemeinde Kolosse klar gezeigt. Dann haben wir drei eben Gefahren kennengelernt, die es dazu mal gab in Kolosse. Und ich bin der Meinung, diese Gefahren gibt es auch noch heute. Die kommen ein bisschen in einem anderen Gewand daher, aber die Gefahr ist immer noch dieselbe. Die erste Gefahr ist die, dass wir das Evangelium so stark der heutigen Zeit anpassen, dass es verfälscht wird. Wichtig ist, es geht hier nicht um Formen. Formen haben sich immer geändert, auch Formen von Gottesdienst. Das können wir schon in der Bibel sehen, dass es da Veränderungen gibt. Und es geht auch nicht darum, dass wir versuchen, das Evangelium in die heutige Zeit hineinzupredigen. Ich bin der Überzeugung, das Evangelium hat in jeder Zeit Antworten auf gewisse Fragen gegeben. Nur die Fragen haben sich verändert. Und deshalb müssen wir eben auch schauen, ja, wie können wir das Evangelium verkünden, dass es die Fragen von heute beantwortet. Aber der Kern des Evangeliums, nämlich dass Jesus als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, danach wieder auferstanden ist und zu seinem Vater im Himmel gegangen ist und dass er der einzige Weg zu Gott ist, dieser Kern, der bleibt immer derselbe. Und es ist auch so, in jeder Zeit hat das Evangelium in gewissen Punkten Anstoß erregt. Dazu mal war es so, dass Jesus in einen menschlichen Körper kam, dass ein Gott in einen menschlichen Körper kam. Das war anstößig. Heute sind es andere Dinge. Heute ist es zum Beispiel die Tatsache, dass Jesus von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Und das macht ja deutlich, es gibt eine Wahrheit. Und diese Wahrheit schließt auch andere Wahrheiten aus. Das ist mit dem heutigen Toleranzdenken schwer zu vereinbaren. Aber genau da dürfen wir eben nicht den Fehler machen und sagen, ja gut, weil das so Anstoß erregt, deshalb schwächen wir das ab. Die zweite Gefahr besteht darin, dass wir Äußerlichkeiten zu hoch gewichten. Dass wir anhand von Äußerlichkeiten beurteilen wollen, ob jemand ein guter oder ein schlechter Christ ist oder noch stärker vielleicht sogar, ob er überhaupt Christ ist oder nicht. Mir ist bewusst, wir leben da in einer gewissen Spannung. Natürlich, wenn wir mit Jesus leben und in ihm verwurzelt sind, dann wird sich das auswirken auf unseren Lebenswandel. Das haben wir gesehen. Und trotzdem dürfen wir nie den Rückschluss ziehen anhand von Äußerlichkeiten, ob jemand jetzt ein guter Christ ist oder nicht. Vor allem auch darum, weil man gewisse Sünden gegen außen sieht und andere nicht. Das heißt nicht, dass Sünde harmlos ist, aber es sollte uns bewahren, dass wir eben nach Äußerlichkeiten gewichten. Und noch viel schlimmer wird es dann, wenn es Äußerlichkeiten sind, die eigentlich gar nichts mehr mit unserem Glauben zu tun haben. Und ich nehme da ein aktuelles Beispiel, dass wir zum Beispiel sagen, ein guter Christ, der lässt sich gegen Covid impfen oder ein guter Christ macht das eben nicht. Das sind so Äußerlichkeiten. Das Problem zeigt Paulus hier auf, wenn wir anfangen, eben andere nach diesen Äußerlichkeiten zu beurteilen oder sogar verurteilen, dann wird das plötzlich wichtiger als Jesus. Plötzlich geht es nur noch darum, ob ich eben geimpft bin oder nicht. Und es geht nicht mehr um Jesus. Und das ist das Problem. Passen wir auf, dass wir Äußerlichkeiten nicht zu hoch gewichten. In unserem Glauben geht es um Jesus. Das dritte Problem, das Paulus anschneidet, das ist die Askese, also das Problem, dass ich Heiligung durch eigene Anstrengung vollbringen will. Und diesem Irrglauben können wir auch heute noch aufsitzen. Und ich möchte da ein Beispiel von mir erzählen. Als ich frisch Pastor war, das ist schon einige Jahre her jetzt, bin ich immer am Morgen ganz früh aufgestanden, um zu beten. Weil ich habe schon von erfahrenen Pastoren gehört, dass die das so machen. Und das hat bei mir zum Schluss geführt, ein guter Pastor steht früh am Morgen auf, um zu beten. Das Problem war nur, ich war so müde, dass ich mich einerseits gar nicht recht auf das Gebet konzentrieren konnte, manchmal bin ich sogar eingeschlafen dabei. Und irgendwann merkte ich, das ist doch Blödsinn, was ich da mache. Es geht doch nicht darum, die Uhrzeit, wo ich aufstehe, sondern es geht darum, dass ich eine Beziehung zu Jesus pflege. Und da ist 5 Uhr aufzustehen für mich zu früh. Jetzt stehe ich etwas später auf und es geht viel, viel besser. Wenn wir versuchen, irgendwie eben durch so Äußerlichkeiten oder durch gewisse Dinge, die wir tun oder eben ganz bewusst nicht tun, versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, schaffen wir das nicht. Weil wir Jesus nicht den Platz geben, der ihm gehören würde. Und darum ist das auch ihr Lehre. Ich finde, dieser Text zeigt eindrücklich auf, Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Und passen wir auf, dass wir nicht Dinge zulassen, die ihm diesen Platz streitig machen könnten. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben gesehen, in Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wir haben gesehen, Erkenntnis ist die Theorie, Weisheit die Praxis. Ohne Jesus kommen wir weder zu Erkenntnis noch zu Einsicht. Und beides gehört zusammen in unserem Glauben. Das Zweite, wir sollen in Jesus gewurzelt sein. Wir sollen mit ihm verbunden sein, eine Beziehung zu ihm leben. Wir sollen gefestigt sein, ein festes Vertrauen zu ihm haben. Dann wird unser Glauben wachsen, er wird Frucht bringen und das wird sich auswirken auf unseren Lebenswandel. Und dann haben wir diese drei Irrlehren angeschaut, Gnosis, Gesetzlichkeit, Asketismus. Bei allen war das Problem, Jesus stand nicht mehr im Zentrum. Und da haben wir auch gesehen, wir reden erst dann von Irrlehre, wenn Jesus nicht mehr im Zentrum steht. Wenn es um Dinge geht, wo man unterschiedlicher Ansicht sein kann als Christ, ist es keine Irrlehre. Und dann haben wir den Gefahren gesehen, Gnosis, das Problem, das Evangelium wurde so sehr der Zeit angepasst, dass es verfälscht wurde. Auch das können wir heute tun, wenn wir eben diese Dinge, die störend sind, abschwächen wollen. Das Zweite, die Gesetzlichkeit, Äußerlichkeiten wurden zu wichtig. Und die Askese, ich glaube, ich kann durch eigene Anstrengung Jesus ähnlicher werden. Ich möchte gerne jetzt mit uns beten, dass Jesus wirklich das Zentrum unseres Glaubens, unseres Lebens ist. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir zuerst einfach Danke sagen für das, was du da hast für uns, dass du für uns gestorben bist. Dass du auf die Welt bist gekommen, dass du wieder auferstanden bist und heute beim Vater bist. Und ich möchte dich bitten, dass du das Zentrum bist von unserem Leben, von unserem Glauben. Danke dir, dass in dir alle Schätze von der Weisheit und der Erkenntnis liegen. Und ich bitte dich, dass wir dich immer besser noch lernen können, immer mehr noch erkennen, wie du bist, aber so immer mehr noch leben und du sichtbar wirst in unserem Alltag. Ich bitte dich, dass unser Glaube gewurzelt und gefestigt sein in dir. Und du siehst gerade vielleicht da, wo wir herausgefordert sind, dir zu vertrauen. Stärkt unser Vertrauen, dass wir wirklich dürfen einen festen Grund in dir haben, auch wenn Stürme kommen. Und hilf uns auch, dass nicht irgendetwas den Platz von dir streitig machen kann. Und so bitte ich dich auch, gerade für die kommende Woche, dass du im Zentrum bist von unserem Leben, von unserem Glauben. Amen.